Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
Ich hoffe, Sie sind warm in diese neue, frostige Woche gekommen, aber Richtung Wochenende wartet ja die Sonne auf uns und die Sonne in meinem Studio, die ist und bleibt der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
Der wahre Sonnenschein ist aber Sabrina Gander, die Chefin von Radio Tourism.
Jetzt können wir dann gleich nicht mehr reden, weil wir so viel Honig uns gegenseitig ums Maul geschmiert haben, Christian. Deswegen fang doch lieber mal an und stell unseren heutigen Gast, wobei vielleicht sind das ja auch mehrere vor, die wir gleich im Talk der Woche hören dürfen.
Genau, es handelt sich um zwei Frauen. Claudia Brözel und Lena Zell sind aktiv an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Und beide beschäftigen sich intensiv mit dem Thema Frauen in Führungspositionen. Und mit ihnen habe ich mich darüber unterhalten, warum das heute eigentlich überhaupt immer noch ein Thema ist und wie es denn so weitergehen könnte.
Und was geplant ist und woher die Motivation auch kommt bei den beiden, das hören wir jetzt. Hier kommt der Talk der Woche. Ganz viel Spaß damit.
Hallo Claudia, hallo Lena.
Hallo.
Hallo.
Als ich so Ende der 90er Jahre mit meinen Aktivitäten für die touristische Fachpresse gestartet bin, da gab es noch die Rede vom sogenannten Old Boys Network. Dahinter verbargen sich einige nicht mehr ganz taufrische Herren, wie der Name schon sagt. Und die kamen ja aus der Touristik, aus dem Veranstaltergeschäft, aus der PR, aber auch aus dem Medienbereich. Und die haben so das abgebildet, was man klassischerweise auch heute noch als Seilschaft bezeichnen würde. Ich habe aber damals gedacht, das ist eigentlich jetzt schon aus der Zeit gefallen und ich hätte nicht gedacht, dass wir uns mit dem Thema Frauen in Führungspositionen, gerade jetzt was unseren Kulturraum angeht, im Jahr 2024 noch mit der gleichen Intensität befassen müssten. Ich habe mich da aber offensichtlich geirrt. Warum ist das so?
Ja, vielen Dank, Christian, dass wir hier heute über das Thema sprechen dürfen. Ich bringe das mit aus den 80ern aus meinem Studium, habe das in der Branche beobachtet, was du gerade schön zusammengefasst hast. Und ich habe mit der ersten Masterarbeit 2016 begonnen, Biografieanalyse, weibliche Führung im Tourismus. Wir hatten Ost-West-Vergleiche. Ich habe mittlerweile 7 Arbeiten betreut aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und die Arbeit von Lena jetzt im letzten Jahr ist nochmal sehr in die Tiefe gegangen, weil dieses Phänomen ja nicht verschwunden ist. Ja, wenn wir rausgucken, es sind einzelne Frauen da und in den entsprechenden Veranstaltungen sitzen immer die gleichen Frauen. Aber wenn du dann ein bisschen weiter guckst, dann funktioniert das einfach nicht. Das sehe ich ja auch bei meinen Absolventinnen, dass da eine Gleichberechtigung entsteht. Und Lena hat da ein paar ganz spannende Zahlen eben auch noch zum Ergänzen aus Deutschland.
Genau.
Ja, genau. Ja. Lena, du hast dazu deine Masterarbeit geschrieben. Sollte man vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ergänzend erklären. Was ist dabei rausgekommen?
Genau, ich würde zur Einordnung am Anfang gerne vielleicht noch mal ein paar aktuelle Zahlen aus Deutschland präsentieren, warum wir uns mit dem Thema vielleicht überhaupt noch beschäftigen sollten. Es ist nämlich so, dass in Deutschland der Frauenführungsanteil immer noch bei nur 25% liegt. Und wenn man das jetzt zum Beispiel mit dem EU-Durchschnitt vergleicht, da sind das 35%, in anderen Ländern wie Schweden zum Beispiel 42. Also da haben wir auf jeden Fall noch Aufholbedarf. Und es ist eben zum Beispiel auch so, dass Frauen in Deutschland ein deutlich höheres Risiko tragen, Einkommen unter 2000 Euro zu erzielen. Ja, also wenn man sich das mal anguckt, haben wirklich nur 10% der Frauen ein eigenes Nettoeinkommen über 2000 Euro. Und bei den Männern sind das Ganze 42%. Und das Ganze liegt halt eben nicht daran, dass Frauen jetzt irgendwie schlechter ausgebildet sind, sondern ganz im Gegenteil. Das sieht man vor allem auch in der Touristik. Also da sind die Studierenden zu 75% weiblich. Und deswegen haben wir uns dann praktisch innerhalb der Studie Frauen im Tourismus und dann auch innerhalb meiner Masterarbeit mit dem Thema überhaupt erst auseinandergesetzt.
Man kann einfach sagen, dass das eine sehr lange Tradition hat und ich jetzt in meinem Forschungsschwerpunkt das einfach aus unterschiedlichsten Perspektiven anschaue und wir da mit Deutschland wirklich auf den hinteren Plätzen liegen im Vergleich. Also ne, beispielsweise in Frankreich gibt es eine gesetzliche Quote, da haben wir ja in Deutschland aus viel schon drüber diskutiert. passiert. Es ist aber nicht so, dass Frauen es bräuchten. Wenn ich die Abschlüsse angucke, dann machen Frauen super Abschlüsse, also alles zwischen 1 und 1,7. Und sie sind trotz also sehr gut qualifiziert, aber kommen irgendwo nicht so richtig weiter.
Sind denn da die limitierenden Faktoren für Frauen in Führungspositionen eigentlich immer noch die, die es früher auch waren? Also ich nenne mal das eingangs erwähnte Thema männlicher Seilschaften zum einen. Zum anderen geht es natürlich aber auch um Familie und Partnerschaft und auch um die Arbeitsteilung innerhalb dieser Verbünde. Und zum Dritten sicher auch um die Erwartungen von Arbeitgebern, was den Lebensweg von Frauen angeht. Ist das immer noch dasselbe oder hat sich da was geändert, eurer Einschätzung nach?
Also tatsächlich die von dir erwähnten Seilschaften, das kam tatsächlich auch in der Masterarbeit raus, dass das als eine sehr große Herausforderung immer noch bei den Frauen in der Touristik wahrgenommen wurde. Also diese Netzwerke wurden tatsächlich dann als Männerbünde strukturierte, ja, sozusagen Seilschaften beschrieben, die dann im Endeffekt dazu führten, dass Frauen teilweise immer noch ausgeschlossen werden, wenn es dann eben auf eine bestimmte Management-Ebene zugeht. Aber was du auch erwähnt hast, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das wurde auch als sehr deutliche Herausforderung identifiziert von den Frauen und genannt. Also da decken sich die Wahrnehmungen der Teilnehmerinnen von den Fokusgruppengesprächen, die wir geführt haben, auf jeden Fall auch mit einem aktuellen Ergebnisbericht, nachdem eben die Hauptlast der Care-Arbeit in Deutschland immer noch bei den Frauen liegt. Und das wurde auch in der Touristik so beschrieben, dass in manchen Unternehmen eben auch immer noch die Annahme vorherrsche, Frauen müssen auf die Karriere verzichten, wenn dann eben Kinder in der Familie dazukommen.
Das vergessen wir immer. Wir haben in Deutschland auch Rahmenbedingungen, gesetzlicher Art zum Beispiel, die Frauen einfach benachteiligen. Gesetzliche Fehlanreize wie Ehegattensplitting oder fehlende Kinderbetreuung. Das sind Themen, die wir also strukturell in Deutschland haben, die Möglichkeiten von Frauen verschlechtern, wenn eben nicht der Mann sagt, okay, dann lösen wir das innerfamiliär auf eine andere Art und Weise. Und ich glaube, es ist auch oft ein finanzielles Thema, ne, dass die Männer dann sagen, naja, also wir verdienen ein bisschen mehr, deswegen gehen wir arbeiten, du machst halbtags, was dann eine Spirale in Gang setzt, dass auch die Frauen im Alter schlechter versorgt sind. Ja? Also diese Rahmenbedingungen, die wir in Deutschland haben, verschlechtern eigentlich die Möglichkeiten für die einzelne Frau.
Genau, also ich denke, da spielt auch das gesellschaftliche Gesamtbewusstsein beziehungsweise das geschlechtsbezogene Rollenverständnis in Deutschland auch immer noch eine ganz große Rolle.
Also ist es tatsächlich eurer Einschätzung nach immer noch so, dass Männer für sich davon ausgehen, dass sie Karriere machen müssen, um sozusagen ein erfülltes Leben zu haben, während das bei Frauen zumindest aus der Außenwahrnehmung oft noch als verzichtbar angesehen wird?
Ja. Also ich hatte in diesem Ost-West-Vergleich, den wir 2018 gemacht haben, genau 2018, deutsche Führungsfrauen in der Tourismuswirtschaft, zentrale Einflussfaktoren auf die weibliche Karriereentwicklung. Und da haben tatsächlich Frauen aus dem Westen gesagt, ich habe bewusst auf Kinder verzichtet, also in Führungspositionen in der Tourismusindustrie. Ich habe bewusst auf Kinder verzichtet, weil ich Karriere machen wollte.
Nun sind ja die gesellschaftlichen Rahmenfaktoren, die das alles bestimmen, die eine Sache. Die andere Sache ist, dass ihr und wir natürlich auch eine gewisse Zielsetzung haben und die damit zusammenhängt, dass mehr Frauen eben in verantwortungsvolle Positionen kommen und dann da auch länger bleiben können. Was muss ich denn dafür tun?
Ich glaube, was ich spannend fand an der Masterarbeit von Lena, und ich war bei diesen Fokusgruppen ja auch immer dabei, dass der Karrierebegriff von Frauen anders ist als der von Männern. Das müssten Unternehmen verstehen. Frauen wollen gestalten. Es geht weniger um Macht zu haben, sondern es geht mehr darum, in einer Führungsposition ein Team zu haben, um gestalten zu können. Also sinnvolle Arbeit ist ein großes Thema. Selbstbestimmte, flexible Arbeit ist für Frauen ein Thema, was für sie unmittelbar mit dem Karrierebegriff verknüpft ist. Und es geht eben nicht so sehr darum, das Eckbüro zu haben oder den, was weiß ich, Firmenwagen, vielleicht eine Bahncard 100, wer weiß. Ja. Aber es geht tatsächlich um die Gestaltung. Und das macht die Frauen, finde ich, eben auch sehr attraktiv für im Moment Unternehmen, die ja alle händeringend Menschen suchen, die in der Tourismusbranche arbeiten wollen.
Dann lasst uns das Thema doch vielleicht mal aus dieser Perspektive aufrollen. Was unterscheidet denn ein Unternehmen, das einen hohen Anteil von Frauen in verantwortungsvollen Positionen hat, von einem, das eben noch nach alter Sitte männerbündisch im Wesentlichen strukturiert ist?
Ja, also ich würde mal anfangen, wenn man das jetzt erstmal ganz logisch betrachtet, ist es ja so, dass ein Führungsteam mit einem höheren Frauenanteil einfach auch eine höhere Anzahl an Perspektiven, Ideen, Erfahrungen mitbringt. Und wenn man sich dazu auch Studien anguckt, dann ist auch Gendervielfalt ein echter Erfolgsfaktor, kann man fast sagen. Denn Unternehmen mit einer hohen Geschlechterdiversität haben zum Beispiel auch nach einer aktuellen McKinsey-Studie eine um ganze 39% höhere Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich profitabel zu sein. Also es bringt auch wirklich dem Unternehmenserfolg was. Da vielleicht auch noch zu erwähnen, dass übrigens auch eine steigende ethnische Diversität auch den Unternehmenserfolg erhöht. Genau. Und es gibt auch noch weitere Vorteile. Also da gibt es verschiedene Studien zu, aber eine höhere Genderdiversität kann zum Beispiel auch zu einer höheren Ausrichtung auf soziale Nachhaltigkeit im Unternehmen führen.
Also kurz gesagt, bunt und gemischt bringt schlicht und einfach eine Menge neuer Perspektiven in ein Unternehmen und dessen Führung und steigert damit auch nachweisbar offenbar den Erfolg. Gibt es denn aus eurer Sicht Unternehmen, vielleicht auch aus dem touristischen Bereich in Deutschland, die da so eine Art Vorreiterrolle spielen?
Also man kann natürlich sagen, Sixt hat schon lange eine weibliche Chefin, ja, die wir alle kennen. Booking hatte sehr lange eine weibliche CEO. Ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, aber ich sehe das Bild vor mir. Du weißt, wen ich meine.
Ja.
Sie hat, glaube ich, in der Tourismusbranche auch sehr viel verändert. Ja, jetzt gibt es wieder einen Mann als Nachfolger, aber sie war lange Zeit die Nummer zwei, wurde dann Nummer eins. Und sie ist tatsächlich jemand, wo man, wenn man ein bisschen den Lebenslauf betrachtet, sehen kann, sie ist jetzt nicht eine sehr weiche, weibliche Frau gewesen, Attribute, die immer den Frauen zugeschoben werden. Sie war schon auch sehr klar in ihrer strategischen Ausrichtung. Also es geht beides und sie hat vier Kinder und Familie. Ja. Also da muss die ganze Familie mitspielen. Ansonsten würde ich sagen, fallen mir eher die neueren Unternehmen ein, also wo jetzt jüngere Teams sozusagen dran sind, wie Teachit. Da arbeitet eine Studierende von uns, also eine ehemalige, zu der wir viel Kontakt haben und die sagt, es ist ein auf Augenhöhe miteinander in einem gemischten Team, wo man sagen könnte, ja, die Mütter, die diese jungen Männer großgezogen haben, haben da vielleicht auch andere Schwerpunkte gesetzt. Ja, also mein Sohn ist selbst 30, ich rede oft mit ihm darüber, er sagt, klar, in seiner Alterskohorte ist eigentlich das nicht mehr so ausgeprägt, dass die Männer irgendwie so spielen können, wie sie das vielleicht in meiner Alterskohorte getan haben oder noch tun.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Aspekt. Dann lass uns da doch vielleicht mal dran gehen. Unterscheidet sich das tatsächlich signifikant zwischen älteren und jüngeren Leuten?
Also
ich sehe euch beide nicken.
Ja, also ich muss sagen, nach meinem Kenntnisstand ist da jetzt die Studienlage noch nicht sehr eindeutig, aber aus meiner eigenen Erfahrung könnte ich das durchaus bestätigen. Und ich sehe da einfach auch ja vielleicht sich verändernde Wertevorstellungen und Erwartungshaltungen. Also ich sehe das zum Beispiel bei der Gen Z oder auch in meiner Generation auch schon das Thema Sinnstiftung wirklich sehr wichtig ist. Also wenn das vorhanden ist, sehe ich durchaus eine hohe Motivation, auch Verantwortung zu übernehmen, sich reinzuknien. Allerdings müssen dafür eben bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Und vielleicht ist da auch einfach der Begriff Führung oder Karriere einfach auch nochmal neu zu definieren. Also vielleicht könnte es in Zukunft dann, wie Claudia auch schon ein bisschen angedeutet hat, eher in Richtung gleichberechtigter Führungsteams gehen. Also praktisch dieser Führungsstil von Befehl und Kontrolle, sage ich jetzt mal, hat vielleicht einfach ausgedient, dass man sich dahingehend einfach ein bisschen verändern muss.
Dass andere Methoden da sind, möchte ich noch ergänzen zu dem, was Lena sagt. Also ich merke das auch selbst in der Hochschule. Die neuen nachrückenden KollegInnen haben zum Beispiel keine Lust, irgendwo immer zu arbeiten, immer erreichbar zu sein und definieren sich ganz stark auch über andere Dinge als ihre Arbeit, indem sie eben Zeit haben, ihren Sport zu machen, irgendwas Kulturelles, ein Musikinstrument zu spielen, ins Theater zu gehen oder so. Also ich glaube, da die nächste Generation oder die übernächste ist tatsächlich da anders aufgestellt und hat andere Ziele auch. Ja? Also Geld allein ist kein Ziel, was viele meiner Studierenden erreichen wollen. Sie wollen tatsächlich etwas erreichen, etwas verändern zum Guten, zum Besseren. Ja? Also Gestaltungswille, genau wie bei vielen Frauen, die das in der Studie gesagt haben, nehme ich das aber auch bei den jungen Männern wahr. Wir haben wenige, aber in unserem Studiengang in Eberswalde tatsächlich doch mehr als in den klassischen BWL-orientierten Studiengängen. Und da nehme ich einfach wahr, dass man sehr viel mehr gestalten möchte und dass eben auch sowas wie Hierarchie kein Thema sein darf.
Ich würde vielleicht auch noch ergänzen, wenn wir nochmal zum Thema Gender-Diversität oder Diversität im Allgemeinen zurückgehen, dass ich da auch erlebe, dass das wirklich auch wichtig für meine Generation oder auch Gen Z ist, dass die sich vorher anschauen, wie ist das Unternehmen zusammengesetzt und sich dann eben darauf bewerben oder auch nicht. Also das ist wirklich auch ein entscheidender Faktor, wenn man auch jetzt zum Beispiel den War for Talents oder ja Wandeln zum Arbeitgeberinnenmarkt praktisch berücksichtigt.
Der Gen Z ist ja in einer Reihe von Kommentaren in jüngerer Zeit immer gerne nachgesagt worden, naja, die seien eigentlich nicht mehr so ambitioniert, um es mal zusammenzufassen. Claudia hat eben auch schon gesagt, es gibt andere Werte tatsächlich als nur von morgens bis abends 7 Tage in der Woche zu rackern. Es gibt auch noch andere Dinge im Leben, klar, und das haben die jungen Leute offenbar erkannt. Aber wie schätzt ihr das ein? Ist die Ambitioniertheit insgesamt weniger ausgeprägt oder geht es nur um einen anderen Fokus?
Ich würde sagen, es geht um einen anderen Fokus und ich könnte gerne noch wir haben ja eine Case Study in diesem Projekt und der Case ist B&B Hotels. Wir sind auf die zugegangen, die haben eine Führungsriege auf C-Level mit 10 Männern und der CEO ist ein Mann, Max Lutscher, und wir machen ja Coachings in-house mit Männern und mit gemischten Teams und bieten auf dem freien Markt Workshops für Frauen an. Also wir gehen über zwei Ansatzpunkte. Der eine ist Bewusstsein bei den Männern schaffen für die Situation und der andere ist auch wirklich, die Frauen zu fördern. Das ist in diesem Projekt jetzt dieses Jahr unser Thema. Und wir waren in diesem Workshop im Februar schon mit der Männergruppe von B&B Hotels. Und Max hat hinterher gepostet, ihm war überhaupt nicht klar, wie sehr er sich in einem Boys Club befindet. Wir haben spannende Experimente gemacht. Ja, also es gibt diese, das Thomas-Netzwerk ist ziemlich bekannt, ja, dass eben, es reduziert die Komplexität und vereinfacht die Effektivität, wenn lauter Gleiche miteinander arbeiten. Ja? Also ne, der Thomas, der oben sitzt, der CEO, der sucht sich eben Thomase aus, die so ähnlich sind wie er, so ähnlich alt, so ähnlich gekleidet, so ähnlich von familiären Struktur. Dadurch reduziert es die Komplexität. Es macht es effektiver vielleicht, wenn man KPI-getrieben ist. Aber es kann natürlich, also es wird ein sehr enger Blick. Und jede Frau, die in so ein Netzwerk kommt, oder reden wir jetzt auch mal über Diversität an sich, ja, vielleicht andere Kulturen und so weiter, erweitert natürlich den Blick aufs Unternehmen, auf das, was man gemeinsam tut, aber es erhöht natürlich auch die Komplexität der Auseinandersetzung im Team.
Das ist ein interessanter Aspekt, ne? Also viele, viele Menschen ticken wahrscheinlich ganz automatisch so, dass sie, wenn sie mal irgendwo oben auf der Ebene angelangt sind, sagen, ich hole mir jetzt auf den anderen Ebenen Leute, die so ähnlich ticken wie ich. Und insofern gehört ja auch sicher eine ganze Menge Mut dazu, mal über diesen Rahmen hinauszudenken und zu sagen, nee, ich brauche genau jemand anderen, der eben das, was ich vielleicht nicht habe, ergänzen kann, oder?
Auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch so, dass die ganzen Rahmenbedingungen, wenn du auf C-Level suchst, dann gehst du natürlich mit einer Agentur los. Diese Headhunter sind meist Männer, ja. Frauen stellen andere Ansprüche als Männer. Also das sind ganz viele gelernte Abläufe, wie man zum Beispiel Personal rekrutiert. Man sucht irgendwie nach Männern in bestimmten Positionen. Und ich habe sogar die Aussage eines Headhunters gehört, ja, wenn du eine Frau haben willst für eine Spitzenposition, das dauert länger und es wird teurer.
Ja, genau. Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen, dass das teilweise ja auch unbewusst geschieht. Ja, da ist nicht auch immer eine böse Absicht dahinter, sondern das ist auch teilweise ein unbewusster Vorgang, der dann eben einfach jahrelang so läuft, aber den man jetzt vielleicht mal aufbrechen könnte.
Dann vielleicht jetzt mal, um ins Praktische zu gehen. Lena, wie stellst du dir denn ein Unternehmen vor, für das du gerne arbeiten würdest?
Genau, also wie wir auch schon einige Punkte angesprochen hatten, ich stelle mir das tatsächlich auch so vor, dass es eben keine sehr strengen Hierarchien gibt, sondern dass ja das möglichst gleichberechtigt läuft und man eben ja vielleicht sogar konsensdemokratisch Entscheidungen trifft. Inwiefern das dann in welcher Größe möglich ist, das muss man dann schauen. Aber das wäre zum Beispiel ein Wunsch und tatsächlich die auch schon angesprochene Diversität, dass man eben möglichst viele Perspektiven hat und dann einfach auch ja größtmöglichen Erfolg, wie auch immer der dann definiert ist, erzielen zu können.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt in unseren ganzen Gesprächen war auch immer, zum Teil auch von jüngeren Frauen, die Verantwortung. Ja? Also wenn ich diese Struktur möchte, die Lena gerade beschrieben hat, dann ist es ganz wichtig, dass ich als Mitarbeitende in einem Team eben auch bereit bin, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist etwas, wo manche Dinge auseinandergehen. Wir hatten eben auch Gespräche mit anderen Kolleginnen, die dann gesagt haben, ich habe so einen Frauenstammtisch gegründet und da sagen die 30-Jährigen, ich möchte zwar gerne eine weibliche Chefin haben, aber ich möchte dann auf gar keinen Fall so stark in die Verantwortung gehen und ich möchte nicht unbedingt diese Chefin sein. Ja? Also ich glaube, dieses Thema Gen Z und Verantwortung und Führung, da irgendwo gibt es Bearbeitungsbedarf in vielerlei Hinsicht. Ja.
Okay, könnte denn vielleicht der allseits besprochene Fachkräftemangel dazu beitragen, dass sich Unternehmen schneller in die Richtung entwickeln, die ihr gerade angesprochen habt?
Ja, also ich denke auf jeden Fall, weil man ist ja dann im Endeffekt dazu gezwungen, wenn man keine gut ausgebildeten Arbeitskräfte mehr hat, die in gewisser Weise von sich zu überzeugen.
Und wie groß ist eure Überzeugung, um das vielleicht noch abschließend zu fragen, oder wie groß ist euer Optimismus, dass wir in 20 Jahren, gut, ich habe dann damit wahrscheinlich sowieso kein Thema mehr, aber dass wir in 20 Jahren über dieses Thema nicht mehr so intensiv reden müssen?
Na, ich würde sagen, es muss an allen Stellen was passieren, bei den Frauen selbst, in den Unternehmen, aber auch bei den Männern. Also, na, ich möchte noch mal kurz die Verbändelandschaft ins Boot holen hier in unsere Diskussion. Oder eben auch die Rahmenbedingungen, Förderbedingungen. Also wir sind jetzt ein Jahr gefördert durchs Wirtschaftsministerium und dort sitzt eben auch eine Dame, mit der ich sehr viel diskutiert habe, die gesagt hat, sie fand unseren Antrag so spannend und sie möchte einfach diesen Impuls reingeben, dass jetzt auch wirklich etwas passiert. Hat mir aber auch eine Auflage gegeben, dass ich eben Partner mit reinhole, die vielleicht sonst eher bekannt sind als der Club der weißen Männer, ja. Also ältere Männer.
Ich wollte auch nur sagen, ergänzend dazu, ich nehme es auf jeden Fall so wahr, dass unser Projekt Move for Female Transformation im Moment sehr großen Anklang findet. Und das macht mir persönlich Mut und erlaubt mir einen Blick in eine zuversichtliche Zukunft, muss ich sagen, was das Thema Frauen angeht.
Ich drücke euch die Daumen. Liebe Claudia, liebe Lena, vielen Dank für die spannenden Einblicke.
Herzlichen Dank. Danke dir.
Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneun.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.